Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel auf orf.at wird folgender Vernichtungsschlag des Systems gesagt. Ihr Lieben, laut einem Artikel wird folgendes gesagt. Der Zerfall der Sowjetunion war ein mehrjähriger Prozess der Desintegration der föderalen Struktur und des Autoritätsverlusts der Zentralgewalt in der Sowjetunion. Deren Zerfall in 15 unabhängige Staaten begann mit der Unabhängigkeitserklärung Litauens am 11. März 1990, beschleunigte sich nach dem gescheiterten Augustputsch in Moskau 1991 und endete am 8. Dezember 1991 mit den Belowescher Vereinbarungen zwischen den Präsidenten von Russland, der Ukraine und Belarus, Boris Jelzin, Leonid Kravtschuk und Stanislaw Schuschkewitsch. In den Belowescher Vereinbarungen wurde festgestellt, dass die UdSSR als völkerrechtliches Subjekt sowie als geopolitische Realität ihre Existenz beendet habe. Zugleich wurde der Vertrag zur Schaffung der UdSSR von 1922 außer Kraft gesetzt und die Gemeinschaft unabhängiger Staaten gegründet. Der Beschluss wurde am 21. Dezember 1991 in der Erklärung von Alma-Ata von den Führern der übrigen autonomen Republiken der UdSSR mit Ausnahme der drei baltischen Staaten und Georgiens bestätigt. Nach dem Rücktritt des letzten Präsidenten der UdSSR, Michail Gorbatschow, am 25. Dezember 1991, endete ihre Existenz am 26. Dezember 1991. Die Auflösung des weltgrößten sozialistischen Staates markiert zugleich das Ende des Kalten Krieges. Geschwister, die große Sowjetunion musste ihrem Ende ins Auge blicken. Und das war ein spezielles Ereignis, das viele Menschen nicht von Beginn an sehen konnten. Und bei unserem heutigen Abschnitt geht es um das letzte System auf Erden, das der Herr höchstpersönlich beseitigen wird. Und wir konnten bereits den Fall Babylon sehen, der ebenso von dem Tier und seinen Mitstreiter ausgeführt worden ist, da der Herr es auf diese Art und Weise festgelegt hat. Das heißt auch, dass der Niederfall Babylons keine vollständige Vernichtung aller bösen Mächte war, denn das Tier und der falsche Prophet und der Drache sind noch im Geschehen involviert, die letztlich beseitigt werden müssen. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So lasst uns nun unseren heutigen Predigtext heranziehen. Und zwar Offenbarung Kapitel 19, die Verse 11 bis 21, wo es heißt: Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Herren im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die heiligen Völker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt und versammelt euch zu dem Mahl des großen Gottes, um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen und das Fleisch aller, der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammeln, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Herr. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und diesem Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Die Verse 11 bis 16 befassen sich mit der Beschreibung des richtenden Herrn gegen die Ungläubigen. Wir kommen daher direkt zu unserem ersten Anwendungspunkt für heute. Gottes Vernichtungsschlag des Systems wird durch den richtenden Herrn ausgeführt. Vers 11 beginnt mit einer neuen Vision, und zwar sieht Johannes den Himmel geöffnet und blickt infolgedessen ein weißes Pferd. Und derjenige, der auf dem Pferd sitzt, wird mit zwei prägnanten Namen gekennzeichnet. Einmal wird er hier als der Treue beschrieben, und diese Bezeichnung ist im Griechischen Pistos und meint hier die unerschütterliche Zuverlässigkeit. Jemanden, der Vertrauen erweckt, weil seine Versprechen mit seinen Taten im Einklang stehen. Zudem wird auch diese Person als der Wahrhaftige aufgezeigt. Und das wird im Griechischen mit Aletinos übersetzt und es meint, was echt und authentisch ist und der letzten Wirklichkeit entspricht. Es verbindet Gegebenheiten mit ihrer zugrunde liegenden Realität und es betont somit die Integrität des Wahren bis hin zu seinem inneren Wesen. Und diese beiden Begriffe beziehen sich auf den Herrn Jesus Christus. Schon in Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 lesen wir: Das sagt der, Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Er ist es, der beide Merkmale zu 100% verkörpert. Und in diesem Sinne kann er auch in Gerechtigkeit richten und kämpfen, da sie der Gerechtigkeit Gottes entspricht. Seine richterlichen Beschlüsse sind im Gegensatz zu dieser verdorbenen Erde stets korrekt. Sein Kampf gegen die Gottlosigkeit ist mit einem heiligen Eifer verbunden. Vers 12 betont, dass seine Augen wie eine Feuerflamme sind. Diese Darstellung des brennenden Sehvermögens entgeht nichts. Und es ist der durchdringende Christus, der alles aufdeckt und nichts dem Verborgenen überlässt. Nichts Ungerechtes wird seinerseits geduldet. Habakuk, Kapitel 1, Vers 13, bringt es markant auf den Punkt. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Und ebenso wird der Herr auf dieselbe Art und Weise in Offenbarung Kapitel 1, Vers 14 exakt präsentiert, in der er sich auf die Gemeinde bezieht. Des Weiteren sind auf dem Haupt des Herrn viele Kronen, was ein Bild für absolute und unangefochtene Autorität ist. Das Tier hatte im Vergleich dazu 10 Kronen und unterliegt deutlich des Machtanspruches Gottes. Denn die Mehrzahl bei dem Herrn verweist auf seine rechtmäßige Stellung. Zudem heißt es, dass er einen Namen geschrieben trägt, den niemand kennt, außer ihm selbst. Wie ist denn das zu verstehen? Kennt der Vater den Namen etwa nicht? Zunächst einmal blicken wir auf Offenbarung Kapitel 2, Vers 17. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Hier sehen wir das Gleiche, dass der individuelle Überwinder einen Namen bekommt, von dem nur er Bescheid weiß. Heißt das, dass der allwissende Gott davon keine Ahnung hat? Natürlich nicht. Denn es ist schließlich Gott, der diesen Namen überreicht. Doch müssen wir klären, wie wir diese spezifische Sprache verstehen sollen. Und zwar geht es darum, dass sowohl der Herr Jesus als auch der individuelle Gläubige einen ganz spezifischen Namen haben, dem nur der jeweiligen Person vorbehalten ist. Und wir sehen das schon in Philipper Kapitel 2, die Verse 9 bis 10, in der Vater dem Sohn etwas Einzigartiges verleiht. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Wir sehen also, dass die Beschreibung, seinen Namen zu kennen, außer sich selbst, die eigene Identität anspricht. Und sowohl der Herr Jesus als auch der gläubige Überwinder sind ganz gezielt gekennzeichnet. Man beachte, der neue Name bei den Ungläubigen bezieht sich speziell auf die endgültige Tatsache, dass es mit der neuen Man beachte, der neue Name bei den Gläubigen bezieht sich speziell auf die endgültige Tatsache, dass es mit der neuen Schöpfung in Verbindung steht. Beim Herrn Jesus taucht es im Kontext des Gerichts vor, in der es auf diese besondere Art und Weise agiert. Des Weiteren wird in Vers 13 gesagt, dass es sich um das Wort Gottes handelt. Der Herr Jesus wird hier nun mit einem dritten Namen aufgelistet. Er ist nicht nur der Treue und Gerechte, er hat nicht nur einen Namen, der seine Eigenständigkeit hervorhebt, nein, er ist auch das Wort Gottes. Und es wird in Hebräer 4, Vers 12 jenes gesagt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Außerdem ist der Herr mit einem Gewand bekleidet und hier wird sehr markant auf das blutgetauchte Gewand verwiesen. Man könnte daraus den Eindruck gewinnen, dass es sich um das geschlachtete Lamm handelt. Doch wir haben hier eine deutliche Anspielung auf Jesaja Kapitel 63, die Verse 1 bis 4, in der Herr als Richter fungiert und vom Blut der Rache befleckt wird. Lasst uns einmal die vier Verse heranziehen, um ein besseres Bild zu bekommen. Wer ist dieser, der dort von Edom herkommt, von Bosra mit hochroten Kleidern? Er, der prächtig aussieht in seinem Gewand, stolz auftritt, in der Fülle seiner Kraft. Ich bin es, der ich von Gerechtigkeit rede und mächtig bin zum Retten. Warum ist denn dein Gewand so rot? Und deine Kleider sehen aus wie die eines Keltertreters. Ich habe die Kelter allein getreten. Und von den Völkern war kein Mensch mit mir. Und so habe ich sie zertreten in meinem Zorn und zerstampft in meinem Grimm, dass ihr Saft an meine Kleider spritzte und ich mein ganzes Gewand besudelte. Denn ich hatte mir einen Tag der Rache vorgenommen. Verpassen wir das nicht. Die Stelle in Jesaja Kapitel 63 die Verse 1 bis 4, erläutert den göttlichen und kriegerischen Kämpfer, der hier in Offenbarung Kapitel 19, Vers 13 als das Wort Gottes charakterisiert wird. Und das zeigt, dass das Reden Gottes im Alten Testament schon den Herrn Jesus gesehen hat, während das Neue Testament noch nicht offenbart wurde. Und dass dann die Herren im Himmel auf den weißen Pferden, die mit weißer und reiner Leinwand bekleidet waren, dem Wort Gottes nachgefolgt sind, ist der starke Kontrast zu dem Tier und den Königen der Erde, die mit ihren Herren versammelt sind. Übersehen wir auch nicht, dass die Heere Gottes einen himmlischen Ursprung haben. Sie sind nicht irdisch gesinnt. Und dass sie mit reiner und weißer Leinwand aufgezeigt werden, bestätigt ihre Reinheit, die sie mit der Reinheit Gottes besitzen. Und die Pferde sind ein typisches Bild für die kämpferische Haltung. In Jesaja 66, Vers 15 hören wir es mit den Streitwagen, und zwar so. Denn siehe, der Herr wird im Feuer kommen und seine Streitwagen wie der Sturmwind, um seinen Zorn in Glut zu verwandeln und seine Drohungen in Feuerflammen. Historisch gesehen, schreibt Kinder dazu, obwohl Gottes Heere dort üblicherweise auf Streitwagen dargestellt wurden, werden sie hier auf Pferden reiten, dem üblichen Angriffsmittel der Parther. In beiden Fällen entspricht die Darstellung den verheerendsten Angreifern, die zur Zeit des Autors bekannt waren. Weiße Pferde galten oft als überlegen und wurden mit dem Königshaus in Verbindung gebracht. Sie waren eher mit den Parthern als mit anderen Völkern assoziiert. Und schauen wir in Vers 5. In Vers 15 wird gesagt, dass aus dem Mund des Herrn ein scharfes Schwert hervorgeht. Das darf man nicht wortwörtlich literarisch verstehen, sondern ist eine Metapher dafür, dass der Herr Jesus diese Schlacht mit der Wacht seines Wortes gewinnt. Schon in Lukas Kapitel 7, Vers 7 beteuert der gläubige Mann dieses Statement. Darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Doch wird in Vers 15 gesagt, dass der Herr mit seinem scharfen Schwert, das sein Wort repräsentiert, die heiligen Völker schlägt. Er wird sie also zur Rechenschaft ziehen. Ergänzend sehen wir, dass er sie auch mit einem eisernen Stab weihen wird. Der dahinterliegende Gedanke ist, dass niemand sich seiner Autorität widersetzen kann. Wenn wir es umformulieren möchten, dann können wir Psalm 2, Vers 9 heranziehen und erfahren wir: Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfer Geschirr sie zerschmeißen. Die Devise lautet also, wie Töpfer Geschirr sie zerschmeißen. Das ist eine ernstzunehmende Sache, die nicht schön geredet werden kann. Und im selben Vers 15 steht auch geschrieben, dass der Herr die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen tritt. Das ist eine prägnante Veranschaulichung der Verurteilung, die der in Offenbarung Kapitel 14, die Verse 19 bis 20 gleicht. Und da wird dargestellt, wie der Engel seine Sichel auf die Erde wirft und den Weinstock der Erde abschneidet und die Trauung in die großen Kelter des Zornes Gottes bringt. Wir können uns auch an dieser Stelle fragen, ob wir zu den Ungläubigen gehören, die durch den richtenden Herrn betroffen sind. Wenn ja, dann haben wir Zeit zur Umkehr, solange der Herr uns die Gnade schenkt. Und es gibt laut Gott nichts Wichtigeres als das, dass man mit ihm versöhnt ist. Denn der Herr wird sonst als der Treue und der Wahrhaftige gegen uns auftreten, mit Augen wie eine Feuerflamme und seinen vielen Kronen auf dem Haupt. Es wird ihm nichts entgehen. Er wird mit seiner majestätischen Haltung kommen, mit einem Namen, den nur ihm vorbehalten ist, aber sich gegen uns in einer heiligen und gerechten Haltung widmet. Er ist das Wort Gottes, in der das scharfe Schwert aus seinem Mund hervorgeht, in dem keiner befleckt standhalten kann. Er ist der König der Könige und der Herr der Herr, in der alle Regenten und Rebellen sich vor ihm zu beugen haben. Er wird alle mit eisernem Stab wellen, sodass jede Auflehnung zwecklos ist. Ja, er wird auch die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, des Allmächtigen, treten, in der du eventuell dich befinden wirst. Und nachdem wir uns die Verse 11 bis 16 angeschaut haben, die sich mit dem richtenden Herrn gegen die Ungläubigen richten, zeigen die Verse 17 bis 21 die harte Vergeltung gegen die Streitkräfte und dem Tier und dem falschen Propheten. Und dies führt uns zu unserem zweiten und letzten Anwendungspunkt für heute: Gottes Vernichtungsschlag des Systems gegen die Ungläubigen. In Vers 17 wird uns nun gesagt, dass Johannes einen Engel in der Sonne stehen sieht. Halten wir hierfür einen kurzen Moment an, denn warum befindet sich dieser Engel in der Sonne? Zunächst einmal ist die Sonne mit ihrem prächtigen Glanz präsent und sie verkörpert auch Stärke und Herrlichkeit. Ein gewöhnlicher Mensch würde von dieser Pracht verzerrt werden, was bei dem Engel nicht der Fall ist, der bei dieser Szene von Größe und Eindringlichkeit begleitet wird. Und dieser Vorfall erinnert uns auch an den Engel in Offenbarung Kapitel 18, Vers 1, der mit großer Herrlichkeit herabgestiegen ist. Nur dass bei uns nicht Babylon in dem Vordergrund steht. Und schauen wir, was er mit lauter Stimme verkündet. Seine Botschaft richtet sich an alle Vögel, die inmitten des Himmels fliegen. Und diese Vögel sollen kommen und sich zu dem Mahl des großen Gottes versammeln. Und in Vers 18 erhalten wir weitere Details über dieses Mahl. Denn der Engel erklärt, dass die Vögel dazu eingeladen sind, um das Fleisch der Könige zu verzehren. Aber auch dass der Heerführer und der Starken und der Pferde und der derer, die darauf sitzen, und auch das Fleisch derer, der Freien und der Knechte, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Einmal haben wir verschiedene Gruppierungen aufgelistet. Menschen verschiedener Gesellschaftsschichten und Funktionen. Es sind Könige, Heerführer, Starke und der Freien und der Knechten. Und dieses Sinnbild der Vögel ist aus dem Alten Testament entlehnt. In 5. Mose Kapitel 28, Vers 26 wird jenes bekräftigt. Und deine Leichname werden alle Vögel des Himmels und allen Tieren zur Nahrung dienen, und niemand wird sie verscheuchen. Es geht um die Erniedrigung der Feinde Gottes, die nach der Schlacht keine Gelegenheit bekommen, um ein würdiges Begräbnis zu haben. Sie werden der totalen Schande ausgesetzt werden, völlig verwüstet am Boden, niedergeschmettert sein, elendig auf der Erde ihren Untergang sehen. Darum sehen wir in Vers 19, das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammeln, um mit dem Herrn Jesus und seinem Gefolge Krieg zu führen. Was für eine schlechte und verrückte Idee der Gottlosen, denn in Vers 20 wird uns zementiert, dass das Tier und der falsche Prophet, der die Zeichen vor dem Tier getan hat, ergriffen worden sind. Die Zeichen sind Verführungen, die die Menschen dazu bringen sollen, das Tier zu verehren. Und darüber haben wir schon diskutiert, wie das ausschauen könnte. Ein kurzes Beispiel sei hier angemerkt. Und zwar der Einfluss der gezielten Medientäuschung, in der mit künstlicher Intelligenz gearbeitet wird. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, in denen die Zeichen zum Vorschein kommen können. Sodass Personen verführt werden und das Mahlzeichen des Tieres annehmen und infolgedessen sein Bild anbieten. Anders ausgedrückt ist es die Loyalität gegenüber der satanischen Weltmacht. Doch Gott wird dem ein Ende gebieten. Und so wird das Tier und der falsche Prophet in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Es ist die markante Sprache für die ewige Verdammnis, wo das Geschrei nicht aufhört, wo die Qual kein Ende findet, wo die Gnade ein Fremdwort ist, wo Barmherzigkeit in keiner Weise toleriert wird. Und die übrigen, die sich an der Rebellion mit dem Tier und dem falschen Propheten angeschlossen haben, sind in Vers 21 getötet worden. Von dem Herrn selbst, der mit dem Schwert der Wahrheit richtet, sodass schließlich die Flöhe sich an dem Fleisch gesättigt haben. Ein fataler Abschluss für die Gottlosen. Auch hier bleibt es uns überlassen, ob wir am Ende bei dem zweiten Kommen Christi vernichtet werden oder nicht. Und wenn du ein Ungerechter bist, dann mach dich auf sein scharfes Schwert, aus seinem Munde parat, in der du seinem harten Schlag erliegen bleibst. Denn Blut wird aufgrund seiner fürchterlichen Rache auf seinem Gewand zu sehen sein. Dein Fleisch wird von den Vögeln verzehrt werden. Das System, auf das du vertraut hast, wird sein endgültiges Ende finden. Und ganz allein wirst du schuldig sein, da du seine Stimme keinen Gehorsam gabst und es nicht in Betracht gezogen hast, radikal dein Leben zu ändern. So musst du konsequenterweise dieses letzte Finale miterleben, in der es kein Entrinnen gibt. Sein furchterregendes Angesicht wirst du ganz konkret zu Gesicht bekommen. Seinen brachialen Zorn wirst du bei lebendigem Leibe intensivst zu spüren bekommen. Seine unbestrittene Königswürde wirst du nicht untergraben werden können. Ihr Lieben, wir konnten heute wichtige Details aus der Heiligen Schrift schöpfen. Und das nächste Mal setzen wir an. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in aller Ewigkeit. Amen.